بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Heute geht es weiter mit einer Eigenschaft Allahs Tabaraka wa Ta'ala, und zwar die in der Sunna erwähnt wurde, in dem Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam. Und zwar Abu Umama al-Bahili radiyallahu an berichtete, dass der Prophet sallallahu alayhi wasallam sagte: Mein Herr hat mir versprochen, 70.000 aus meiner Gemeinschaft ohne Abrechnung und ohne Strafe ins Paradies eintreten zu lassen. Mit jedem 1.000 kommen weitere 70.000 hinzu und dazu 3 Handvoll von den Händen meines Herrn oder vom Handvoll meines Herrn. Also auf Arabisch: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. Also, in diesem Hadith, was ist jetzt die Eigenschaft, über die wir hier reden? Und zwar, dass Allah Azza wa Jal eben Handvoll Menschen ins Paradies eintreten lässt, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Allah yuruik min hudur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das kann man nur genießen, diesen Hadith, wenn man natürlich bestätigt, dass Allah Hände hat. Und wenn man bestätigt, dass Allah eine Handvoll Menschen ins Paradies eintreten lässt. Wenn man aber nicht die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, dann wird man diesen Genuss nicht kosten. Also sagt dieser Hadith, es gibt 70.000 und pro 1.000 nochmal 70.000. Sind die alle im Paradies? Jetzt nimmt Allah dreimal seine Hände voll, Jalla Jalaluhu, und lässt sie ins Paradies eintreten, ohne vorherige Strafe, ohne vorherige Abrechnung. Was für ein gewaltiger Hadith. Ebenso berichtete Utba ibn Abd al-Sulami, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Rabbi wa'adani an yudkhila min ummati al-jannah 70,000 bighayri hisab. ثم يتبع كل 70,000 ثم يحثي بكفه 3 حثيات. Mein Herr hat mir versprochen, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mein Herr hat mir versprochen, 70.000 aus meiner Gemeinschaft ohne Abrechnung ins Paradies eintreten zu lassen. Dann wird er jedem 1.000 weitere 70.000 folgen lassen. Dann wird er mit seiner Hand 3 Handvoll schöpfen, also füllen. Und darauf sagte Umar: Allahu Akbar. Also das ist ein gewaltiger Hadith. Viele kennen den Hadith, 70.000 kommen ins Paradies, ohne vorherige Strafe, ohne vorherige Abrechnung. Diejenigen, die keine Ruqya verlangen und nicht mit Feuer sich behandeln und nicht an Aberglaube eben glauben. Aber dieser Hadith nun erklärt, das sind nicht nur 70.000, sondern mal, also pro 1.000, 70.000. Wie viel sind das? Wie die Mathematiker hier? Pro 1.000, 70.000. Also 70. 49. Kull 11, 70.000 ma'a. Hier 70.000. Yani 70 في 70,000 صح ولا لا؟ عد انت احسب. أيوة 70 مو 70,000 في 70,000 70 في 70,000 أيوة 70 فيها صفر واحد صح ولا لا؟ أين نول؟ إيه هناك أربعة إيه 49,000 المهم احسبوها أفين فال موغا الله أنسا تسيلة كده؟ يا موغا الله أنسا تسيلة حلو هذا الحساب صح هذا الرياضيات ولكن انتشلدكت يا افتحت aber danach sind's noch mal drei handvoll von den händen Allahs jalla jalaluhu ثم ثلاث حثيات بيد ربنا جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحثي بكفه ثلاث حثيات البيضاوي زاكت الحثية oder الحثوة bezeichnet das beim Menschen jetzt was ein Mensch mit seinen beiden Händen an Wasser, Erde oder anderem schöpft. Beim Mensch jetzt, nicht bei Allah Jalla wa Ala. Ja? Wir sagen nicht, dass Allahs Eigenschaften so sind wie die Menschen, sondern beim Menschen sagen wir, er schöpft, also er nimmt so. Wir sagen natürlich, das ist die Bedeutung, die Art und Weise, wie macht es Allah, sicherlich nicht so wie der Mensch. So wie bei allen Eigenschaften. Allah spricht und wir sprechen. Allah hört, wir hören. Allah sieht, wir sehen. Allah lebt, wir leben. Aber nicht gleich. Allah spricht auf seiner majestätischen Art und Weise. Sicher nicht so, wie der Mensch spricht. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Aber dass wir verstehen, was bedeutet schöpfen. Schöpfen bedeutet also, er nimmt eine Handvoll Menschen. Wie nimmt er diese Handvoll? Allahu a'lam. Die Art und Weise wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass Allah Menschen ins Paradies eintreten lässt, ohne vorherige Abrechnung. Deswegen bitten wir Allah, dass er uns vergibt. Und dass er uns ins Paradies eintreten lässt, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, der Begriff der Hand ist im Koran, in der Sunna, sowie in den Aussagen der Sahaba und Tabi'un an mehr als 100 Stellen überliefert worden. Also insgesamt, Koran, Sunna, Sahaba und Tabi'in. Die Texte, in denen erwähnt wird, Allah hat Hände, sind unzählig, mehr als 100 Stellen, in unterschiedlichen Formen und Zusammenhängen. Dabei wird er stets von Hinweisen begleitet, die deutlich machen, dass es sich um eine wirkliche Hand handelt, wie das Festhalten, das Zusammenrollen, das Ergreifen, das Ausstrecken, und das Ausbreiten. Also Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sich, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt Allah, dass er mit diesen Händen festhält oder zusammenrollt oder dass er ergreift. Und das sind alles Belege, dass es sich um die Hand handelt, ja, dass es tatsächliche Hände sind. Sahal ibn Sa'ad radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La yadkhulanna al-jannata min ummati 70,000 aw qala 700,000 la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala surati al-qamari laylat al-badr. Allahumma ij'alna minhum. An-nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, gewiss werden aus meiner Gemeinschaft 70.000. Oder er sagte, 700.000 ins Paradies eintreten. Die ersten von ihnen werden nicht eintreten, bis die letzten von ihnen eintreten. Also alle zusammen. Ihre Gesichter werden wie der Vollmond in der Nacht des Vollmondes sein. Und in einer anderen Überlieferung, قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو قال 700,000 شك في أحدهما يعني الراوي شك الراوي هو الذي شك متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. In einem anderen Wortlaut sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Gewiss werden aus meiner Gemeinschaft 70.000 oder 700.000. Der Überlieferer zweifelte bei einer der beiden Zahlen. Es mag sein, dass der Überlieferer sagt, ich bin mir nicht sicher, waren es 70 oder hat er 700.000 gesagt. Es muss jetzt nicht der Sahabi sein. Es kann sein, der Tabi'i, der sagt, mein Lehrer, was hat er nochmal gesagt? Hat er 70.000 oder hat er 700.000 gesagt? Auf jeden Fall, sie werden ins Paradies eintreten, fest miteinander verbunden, wobei einige von ihnen andere festhalten. Also Hand in Hand werden sie zusammen ins Paradies eintreten. Ihre Gesichter werden im Glanz des Mondes in der Nacht des Vollmondes strahlen. As-Saffarini, rahimahullah, sagte in mehreren Überlieferungen vom auserwählten Propheten, sallallahu alaihi wasallam, so gewiss wie die Nacht dem Tag folgt, ist bestätigt worden, dass eine Gruppe dieser Gemeinschaft, also dieser Ummah, ohne jeden Zweifel, ohne Abrechnung ins Paradies eintreten wird. Sie werden die Gärten der Wonne betreten, noch bevor die Wagen aufgestellt und die Schriften in die rechte oder linke Hand gegeben werden. Möge Allah uns dazu zählen. Direkt kommen sie ins Paradies. Und Abu Umam al-Bahili radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, diesen Hadith hatten wir ja, وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ 70,000 وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي. Mein Herr hat mir versprochen, 70.000 aus meiner Gemeinschaft ohne Abrechnung und ohne Strafe ins Paradies eintreten zu lassen. Mit jedem 1.000 kommen weitere 70.000 hinzu, sowie drei Handvoll von den Handvoll meines Herrn. Al-Qadi Iyad sagte, drei Handvoll, es wird auch die Lesart drei Füllungen der Hände überliefert. Beide Wörter werden mit Fetha auf dem Anfangsbuchstaben gelesen. Ha-ha-thayat. Es wurde gesagt, damit sei das Schöpfen einer vollen Hand gemeint. Andere sagten, die Hathia ist das Schöpfen mit einer Hand, während die Hafna das Schöpfen mit beiden Händen zusammen ist. Also was ist der Malfarq bin Hathia wa Hafna? Qil al-Hathia biyad, ta'khud biyad wahida, wal-Hafna biyadain. Also Hathia mit einer Hand schöpfst du, und Hafna, barakallahu fik, Hafna mit beiden Händen. Ibn Baz, rahimahullah, sagte, diese Handvoll kennt in ihrem Umfang niemand außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Das Gemeinsame bei all diesen Überlieferungen ist, dass jeder Gläubige, der auf dem Gehorsam gegenüber Allah standhaft bleibt, seine Verbote meidet und seine Grenzen wahrt, zu diesen 70.000 gehört und unter ihr Urteil fällt, nämlich, dass er ohne Abrechnung und ohne Strafe ins Paradies eintreten wird. Und das gibt einem Muslim Hoffnung, dass es sehr, sehr viele Menschen sind. Ansonsten, wenn wir sagen, es sind 70.000, ja, die Sahaba waren 100.000, dann ist Assalamu alaikum, dann was sollen wir da noch, oder? 70.000, yani, wer ist besser yani, als die Sahaba radiallahu anhum? Aber dieser Hadith erklärt uns 70.000 und dann nochmal 70 mal 70.000. Habt ihr das ausgerechnet oder noch nicht? Ah, vorhin? 4,9 Millionen. Millionen oder was?
4
Milliarden.
Das sind 8 Nullen.
Allahumma barik. Gut, Muslime gibt es jetzt 2 Milliarden, oder nicht? Möge Allah uns zu diesen zählen. Aber dann noch 3 Handvoll von Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah will dich im Paradies sehen. Allah will dich nicht in der Hölle sehen. Allah macht alles, damit du nicht in die Hölle kommst. Du musst nur Kandidat werden. Wie? Bitte um Vergebung. Bitte um Entschuldigung. Jeder kann mal hinfallen. Jeder kann ausrutschen. Folge den schlechten Taten mit guten Taten, so werden diese schlechten Taten vergeben. Und Allah sagt, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Wahrlich, die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und deswegen sagen die Ulama, wie kann es sein, dass jemand, dass bei einem das Einfache, das Zehnfache überwiegt? Wie geht sowas? Du bekommst pro Hasanat 10 Hasanat. Pro Sünde eine. Und wie kann es dann sein, dass das Einfache, also einfach berechnete, einmal berechnete, schwerer ist als das, was 10-mal berechnet wird? Was hast du getan in deinem Leben? Hast du kein Koran gelesen? Hast du nichts gespendet? Hast du nicht gelächelt in das Gesicht deines Bruders? Hast du keine Eltern, zu denen du gut sein kannst? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Hast du dein ganzes Leben verschlafen? Wenn wir also versuchen, so gut es geht, immer wieder Gutes zu tun, dann sind wir Kandidaten, möge Allah uns dazu zählen. Das heißt nicht, okay, alles klar, Alhamdulillah, sicher, Allahumma barik, 3-mal Handvoll, Al-Jannah, 100%. Das darfst du auch nicht denken. Denn wer sicher ist vor Allah in der Dunya, der wird nicht sicher sein vor Allah Yawm al-Qiyam. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Hadith sagt, ich werde meinem Diener nicht 2 Ängste und nicht 2 Sicherheiten vereinen. Hat er Angst vor mir in der Dunya, wird er keine Angst haben vor mir Yawm al-Qiyamah. Fühlt er sich sicher vor mir in der Dunya, wird er sich nicht sicher fühlen vor mir Yawm al-Qiyamah. Das heißt also, du darfst nicht denken, okay, alles klar. Sondern diese Erkenntnis, die Bestätigung dieser Eigenschaft Allahs soll dich dazu führen, dass du Allah anflehst. Ja Rabbi, lass mich dazu gehören. Ja Rabbi, bitte bewahre mich vor der Abrechnung. Ja Rabbi, lass mich ins Paradies ohne Abrechnung. Flehe Allah an und bitte Allah um Vergebung. Im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Yawm al-Qiyamah. Er sagte, ثم يقال يا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. Nabi a.s.w. sagt, dann wird gesagt, O Muhammad, erhebe dein Haupt. Er hat sich ja niedergeworfen. Er wird sich niederwerfen vor Allah azzawajal. Und dann Allah preisen und loben und anflehen. Und dann sagt, dann wird ihm gesagt, erhebe dein Haupt. Bitte, verlange. Und dir wird gegeben. Lege Fürsprache ein. Und deine Fürsprache wird angenommen werden. Darauf werde ich mein Haupt erheben und sagen, mein Herr, meine Umme, meine Umme, also rette meine Umme, ja Rabbi. Dann wird gesagt, O Muhammad, lasse diejenigen aus deiner Gemeinschaft über die keine Abrechnung ergeht, durch das rechte Tor des Paradiespforten eintreten. Sie werden jedoch an den übrigen Toren gemeinsam mit anderen Menschen Anteil haben. Al-Qurtubi sagte, die Aussage, lasse diejenigen aus deiner Gemeinschaft ins Paradies eintreten, über die keine Abrechnung ergeht, bezieht sich, und Allah weiß es am besten, auf die 70.000, die keine Ruqya verlangen, nicht an Omen, also Aberglaube, glauben und auf ihren Herrn vertrauen. Mit dem rechten Tor ist das Tor gemeint, das sich zur Rechten dessen befindet, der nach dem Überqueren des Sirat des Paradies ansteuert. Also wenn jemand über die Brücke gegangen ist, möge Allah uns über die Brücke gehen lassen, so schnell wie man blinzelt. Und das Paradies ist vor dir, möge Allah uns das Paradies ins Paradies eintreten lassen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Dann eben zu deiner Rechten. Also mit dem Blick zum Paradies, zu deiner Rechten. Und Allah weiß es am besten. Es scheint das vorzüglichste der Tore zu sein. Zitat Ende. Diese 70.000 beschrieb der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Ibn Abbas radiallahu an, indem er sagte: "Uridat alayya al-umam, fa'akhadha an-nabiy yamurru ma'ahu al-ummah, wan-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-ashra aw al-ashra, wan-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa, wan-nabiy yamurru wahdahu." فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال جبريل عليه السلام هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. النبي صلى الله عليه وسلم sagte, die Gemeinschaften wurden mir gezeigt. Also, يوم القيامة, wenn alle Propheten mit ihren Anhängern zusammen sind. Da zog ein Prophet vorbei und mit ihm war eine ganze Gemeinschaft. Ein anderer Prophet zog vorbei und mit ihm war nur eine kleine Gruppe. Ein anderer Prophet zog vorbei und mit ihm waren 10 Personen. Ein anderer zog vorbei und mit ihm waren 5 Personen. Und ein Prophet zog vorbei, ohne dass jemand bei ihm war. Also je nachdem gab es Leute, die ihm geglaubt haben oder nur 5 haben ihm geglaubt, wie zum Beispiel bei Nuh a.s., man sagt, es waren nur 6. Oder eben höchstens 80. Auf jeden Fall, dann sah ich eine große Menschenmenge und fragte, O Jibril, ist das meine Umma, meine Gemeinschaft? Er sagte, nein, aber schau zum Horizont. Da blickte ich und sah eine noch größere Menschenmenge. Er sagte, das ist deine Gemeinschaft. Und vor ihnen sind 70.000, über die weder Abrechnung noch Strafe ergehen wird. Ich fragte Nabi alayhi salatu wassalam, warum? Er sagte, sie ließen sich nicht mit Feuer behandeln. Sie verlangten keine Ruqya. Sie glaubten nicht an Aberglaube. Und auf ihren Herrn haben sie vertraut. Daraufhin stand Ukasha ibn Mihsan auf und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, bitte Allah, dass ich zu diesen 70.000 gehöre. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, o Allah, mache ihn zu einem von ihnen. Danach stand ein anderer Mann auf und sagte, bitte Allah, dass ich auch dazu gehöre. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ukasha ist dir zuvorgekommen. Er war zu schneller. Dieser Hadith also zeigt, dass die 70.000, die nicht bestraft werden und auch gar keine Abrechnung bekommen, eines gemeinsam haben. Sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Heißt das, dass diese drei Sachen, die sie unterlassen, Sünden sind? Nein, eine davon ist Sünde, aber Glaube. Aber die anderen beiden Sachen sind nicht haram. Ruqya ist nicht haram, wenn sie islamkonform ist. Ruqya bedeutet, mit Koran zu behandeln, mit Dhikr zu behandeln, dass man Koran liest oder hört, dass man Wasser beliest mit Koran und dann daraus trinkt oder sich damit reinigt. Und mit Feuer behandeln bedeutet, dass man Feuer tatsächlich benutzt, um zum Beispiel Wunden zu schließen oder sowas ähnliches. Damit ist nicht Laser gemeint, nur so nebenbei. Also das sind keine Laserbehandlungen, sondern wirklich Feuer. Auch wenn Laser natürlich brennen kann und so, aber die Ulama sagen, dazu gehört nicht Laser. Warum jetzt? Ich meine, das Aberglaube haram ist das klar, okay? Du sollst nicht vertrauen auf eine Sache, die Allah Jalla wa Ala nicht zu Gesetzmäßigkeit gemacht hat. Freitag der 13. zum Beispiel, ja, in Deutschland. Ja, oder man ist mit dem linken Fuß aufgestanden, ja, in Deutschland. Oder bei uns, ja, man hat eine Katze gesehen oder Allah, bitte? Schwarze Katze hat man gesehen. Walaikum salam, Allah barakat. Oder ähnliches. Oder zum Beispiel, ja, in einigen Ländern, wenn du Wörter benutzt wie Fisch oder Salz oder die Zahl 5, du musst immer, möge Allah bewahren, zum Beispiel du sagst, möge Allah bewahren, wir haben Fisch gegessen. Möge Allah bewahren, ich habe ein bisschen Salz gemacht. Möge Allah bewahren, wir waren am Meer. Das ist, hat mit dem Islam nichts zu tun. Das kann übergeschwappt sein aus anderen Religionen. Ja? Das ist Aberglaube, denn die denken, wenn du nicht sagst, möge Allah bewahren, dann passiert dir was. Aber Allah hat das nicht festgelegt. Ja, sollen wir nicht Allah gedenken? Doch, doch, aber so wie Allah es will. Und nicht so, wie du es willst. Oder die Hand Fatimas, ja, oder was gibt's noch? Dieses Blaue, oder? Bitte? Barakallahu fi, Klopfen auf Holz, ja, damit man nicht vom bösen Blick getroffen wird. Oder das Pusten ins Hemd oder Allahu a'lam, die Leute erfinden Dinge. Das alles ist Schirk, kleiner Schirk. Heißt, bedeutet, es ist eine gewaltige Sünde, aber du bist noch Muslim. Außer du denkst wirklich, dieses Holz hat göttliche Kräfte oder so, das, dann war es das. Aber wenn du denkst, Allah wird mich beschützen, wenn ich drauf klopfe. Du denkst, Allah wird es machen, mich beschützen. Aber durch ein Mittel, durch eine Ursache, die Allah nicht festgelegt hat, dann ist das der kleine Schirk. Warum? Weil du damit ein Tor öffnest, dass die Leute denken, dieser Tisch ist göttlich. Dieses Amulett hat magische Kräfte oder göttliche Kräfte. Und deswegen auch bei Ruqya, wenn jemand zum Raqi geht und von ihm verlangt und er wird behandelt, meistens, wann geht man zum Raqi? Wenn man bei allen Ärzten war, ja, die Leute denken, Koran benutzt man erst, wenn alle anderen Medikamente nichts gebracht hat. So, obwohl eigentlich, behandle dich sofort mit Dhikr und mit Koran, sag Bismillah und so weiter. Aber viele Menschen denken sich, okay, alle Ärzte haben nichts gemacht, alle Checks waren toll, Blut, Bild und so weiter. Jetzt gehen wir mal zum Raqi. Nach Jahren Leid. Und auf einmal ist man geheilt. Dann denkt man, was dieser Raqi das? Nein, das war nicht der Raqi. Das war Allah. Aber da es Shaitan einflüstert in die Herzen, ist es besser, geh nicht. Ist haram? Nö, ist nicht haram. Du kannst zum Raqi gehen und sagen, kannst du bitte Ruqya machen für mich? Es ist nicht haram. Aber was ist besser? Geh nicht. Warum? Es kann eine Versuchung werden. Wenn du eine schlimme Krankheit hast und alle Ärzte der Welt haben dich nicht behandeln können und du gehst zu einem Raqi und subhanallah, es gibt Leute, die waren gelähmt, konnten gehen. Haben keine Kinder bekommen, haben Kinder bekommen. Also konnten keine Kinder bekommen, dann konnten sie Kinder bekommen. Die waren bei allem, künstliche Befruchtung, Allah, alles haben sie gemacht. Hat nichts geklappt. Eine Session Ruqya, wir haben ein Kind bekommen. dann kann es sein, dass man denkt, dieser Rache ist nicht normal. Und es gibt Leute, die sagen, also dieser Rache, dem seine Hände, die sind, nee, das sind nicht seine Hände. Das ist Allah Jalla Jalaluhu, der behandelt. Da also die Gefahr besteht, dass dein Herz an den Raqi hängt und nicht an Allah, sollst du gar nicht erst hin. Was bekommst du dafür? Freien Eintritt ins Paradies. Aber deswegen sollte man andere behandeln. Du siehst jemand, der ist krank, mach du Ruqya, bevor er dich fragt. Sag, komm mal her, komm mal her, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Das ist ja nicht haram. Es geht darum, du sollst es nicht verlangen. Damit noch einmal dein Herz nicht daran hängt. Wenn du es nicht verlangst, wirst du es auch nicht erwarten, ja, also von ihm. Plötzlich kommt jemand und macht Ruqya. Okay, Alhamdulillah, du hast es nicht erwartet. Andere Ulama sagen, gemeint ist diejenigen, die keine unislamische Ruqya verlangen. Also falsche Ruqya. Ja, wie die Scharlatane, die kommen und sagen, was der Name von deiner Mutter und Allah, was geht dich der Name von meiner Mutter an? Ja, so, das ist keine Ruqya, das ist Zauberei und Magie. Ja, das ist ein klares Zeichen dafür. Oder Allahu A'lam, irgendetwas, was nicht aus Koran und Sunna ist. Ja, und deswegen muss man aufpassen. Nicht jeder Raqi, angeblicher Raqi, macht Ruqya gemäß Koran und Sunna. Erst recht nicht, wenn da irgendwelche Hieroglyphen geschrieben werden, guck mal, und dann leg das unter deinem Kissen. Und so, das ist keine Ruqya. Sondern wenn Koran geschrieben wird und es zum Beispiel in Wasser eingelegt wird, und du liest und du trinkst dieses Wasser, okay, das sowas gibt es. Mit Za'afaran zum Beispiel werden Ayat geschrieben und so, das sowas gibt's. Aber jetzt irgendwelche Hokuspokus, irgendwas Hieroglyphen, ja, Namen von Djinn irgendwie, da guckst du, was ist das, Junge, ja, das hat mit Ruqya nichts zu tun. Was ist mit dem Benutzen von Feuer? Nun, das Benutzen von Feuer ist auch natürlich sehr riskant, ja. Und deswegen ist es besser, das nicht zu benutzen. Besonders früher. Heute, Allahu a'lam, wird ja, glaube ich, nicht mehr so benutzt. Wallahu a'lam. Ja. Aber auf jeden Fall, früher war das sehr, sehr riskant. Und deswegen, damit du dein Leben nicht opferst oder dass du sogar schwere Schäden davon nimmst, habe Geduld und vertraue auf Allah. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende des Hadith, es sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen, nicht mit Feuer sich behandeln und kein Aberglaube haben und auf Allah vertrauen. Also hab Geduld. Vielleicht kommt die Heilung. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, man istata'a minkum an yanfa'a akha falyaf'al. Wer von euch seinen Bruder nützen kann, soll das tun. Also mit Ruqya. Also warte nicht, bis die Leute zu dir kommen und sagen, mach mir Ruqya. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Unwissende Ruqya machen soll. Aber Ruqya ist nicht nur mit ganzem Koran. Du kannst auch mit Surat al-Fatiha. Und es mag sein, dass jemand kein Raqi ist, aber er hat so viel Iman, dass durch Al-Fatiha dieser Mensch geheilt wird. Es wurde gefragt in den Zeiten der Tabi'in oder danach. Es wurde berichtet, dass Umar radiallahu anhu Al-Fatiha gelesen hat und die Leute wurden geheilt. Warum klappt's nicht? Dann sagte man, Al-Fatiha ist zwar da, aber wo ist der Glaube von Umar? Wo ist der Iman? Du darfst nicht Allah ausprobieren. Ja gut, also Krankenhaus und Praxis und so. Mal gucken, ob es klappt. Glaubst du, Allah wird dir das geben? Allah ist nicht zum Ausprobieren. Entweder du vertraust auf Allah, ja Rabbi, du bist der Heilende. Und fängst an und dann wird Allah Azza wa Jal dir aufgrund deines Vertrauens, aufgrund deiner Gewissheit auch helfen. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, لا بأس بالرقى إن لم تكن شركا. An Ruqya ist nichts auszusetzen, solange sie kein Schirk enthält. Also das sind klare Belege, dass Ruqya erlaubt ist. Und Jibril selbst, a.s., hat den Propheten behandelt, a.s., mit Ruqya. Was die Benutzung von Feuer angeht, so wurde berichtet von Jabir, dass der Prophet s.a.w. einen Arzt zu Ubay ibn Ka'b schickte, der ihm eine Ader öffnete und sie anschließend mit Feuer behandelte, ja, also kauterisierte, ja, also mit Feuer verschloss. Auch Anas, radiallahu anh, ließ sich wegen einer Rippenfellentzündung, also so Lungenentzündung, kauterisieren, also mit Feuer behandeln, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch lebte. Und das wurde authentisch überliefert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Shifa'u fi thalath, Sharbatu asal, wa shartatu mihjam, wa kayyatu narin, wa anha ummati anil kay. Er sagte, alayhi salatu wassalam, Heilung liegt in drei Dingen. Einem Trunk Honig, dass du Honig trinkst. Natürlich jetzt nicht für Diabetiker. Ja, also das ist ja auch das Problem, wenn einige dann einfach Tibb al-Nabawi lesen, ja, die prophetische Medizin, khalas. Und jeder Patient wird mit der gleichen Behandlung, ja, alle Honig. Der eine hat Zucker durch Langzeitzucker 12, ja, der ist schon halb tot, möge Allah uns bewahren. Und dann sagt er, guck mal hier, Honig. Ja, Habibi, was für ein Honig. Oder zum Beispiel, alle werden mit Schwarzkümmel behandelt. Ja, Achi, der hat eine Allergie, subhanallah. Yani, diese prophetische Medizin ist erstens, nicht nur, aber erstens prophylaktisch, vorbeugend. Ja, sie ist auch behandelnd, wenn man krank ist. Aber du kannst nicht einfach so drauf los die ganze Welt mit dem gleichen Medikament behandeln. Jedem mache ich Hijama. Habibi, der hat Probleme mit Blut, mit Blutgerinnung. Hijama, der ist tot. Der nimmt Blutverdünner. Du sagst, ich mach dir Hijama und dann noch 50 Dinger. Willst du ihn umbringen? Yani, man muss aufpassen. Auf jeden Fall, Heilung liegt in drei Dingen. Einem Trunk Honig, einem Schröpferschnitt und einer Behandlung mit Feuer. Doch ich untersage meiner Gemeinschaft die Behandlung mit Feuer. In einem anderen Wortlaut, fi lafzin, wama uhibbu an aktawi. Und ich mag es nicht, mit Feuer behandelt zu werden. Also was heißt, ich untersage? Also, es ist nicht haram, aber es ist nicht empfohlen. Warum? Wie gesagt, also wenn da was passiert, dann assalamu alaikum. Ja, also wenn die Verbrennung zu tief eindringt in den Körper, kann das Riesenschäden mit sich führen. Und deswegen sollte man das lieber nicht tun. Ist es haram? Nein, es ist nicht haram. Aber in diesem Fall zur Bewahrung deiner Gesundheit, tue das lieber nicht. Was ist die Lösung? Vertraue auf Allah. Vielleicht gibt es eine andere Behandlung. Wallah, alhamdulillah, minna. Heute haben wir ja genug andere Behandlungsmethoden. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns also allgemein aufgefordert, dass wir uns behandeln, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ma anzalallahu min da illa anzala lahu shifa, 'alimahu man 'alima wa jahilahu man jahila." Allah hat keine Krankheit herabgesandt, ohne auch ihre Heilung herabzusenden. Derjenige kennt sie, dem sie bekannt gemacht wurde, und derjenige kennt sie nicht, dem sie unbekannt blieb. Dieser Hadith ist eine Motivation für alle Forscher. Du darfst nie sagen, nee, diese Krankheit kann man nicht behandeln. Gibt's nicht. Außer Alterung, wie in einem anderen Wortlaut. Dass wir nicht älter werden, das können wir vergessen. Also das wird nicht, und dass wir nicht sterben, das können wir vergessen. Aber ansonsten, jede Krankheit hat ein Heilmittel. Ja, aber es gibt doch so viele Krankheiten, bei denen wir noch kein Heilmittel kennen. Ja, ja, sagt ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer es weiß, weiß es. Und wer es nicht weiß, weiß es eben nicht. Das aber gibt es, ja, wir müssen nur forschen. Und solche Ahadith waren mit Grund dafür, dass die Muslime so Vorreiter waren in Medizin und in anderen Wissenschaften, weil sie den Islam lebten, weil sie den Koran und die Sunna geachtet haben. Und deswegen der Islam führt zu Fortschritt und nicht Rückschritt. Der Islam will, dass die Menschen forschen, Entdeckungen anstellen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ya ibadallah tadawu, fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa. O Diener Allahs, behandelt euch, denn Allah hat keine Krankheit erschaffen, ohne auch für sie eine Heilung zu schaffen. Ibn Baz rahimahullah sagte über diesen Hadith wegen diesen 70.000, gemeint ist hier, dass der Gläubige, der auf dem Gehorsam gegenüber Allah standhaft bleibt, die Verbote Allahs meidet und in diesem Zustand der Standhaftigkeit stirbt, ohne Abrechnung und ohne Strafe ins Paradies eintreten wird. Zu ihnen gehören auch jene, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete, und dann erwähnte er eben diese drei Aspekte. Das sind also einige Lehren aus dieser edlen Eigenschaft Allahs tabaraka wa ta'ala, dass er eben nach den 70.000 und dann nochmal 70 mal 70.000, dass er dann dreimal Handvoll Menschen von seinen Händen Jalla Jalaluhu rettet, ohne dass sie vorher in die Hölle kommen, ohne dass mit ihnen überhaupt erst abgerechnet wird. Und wer die Abrechnung erfährt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man nuqisha al-hisaba udhib, wer eine Abrechnung, eine detaillierte Abrechnung erhält, der wird bestraft. Möge Allah uns davor bewahren. Wie können wir das vereinen mit der Ayah und derjenige, der leichte Abrechnung bekommt, dass er eben ins Paradies kommt? Es geht darum, dass man detailliert eine Abrechnung bekommt. Warum hast du an dem Tag das und das gemacht? Aber die allgemeine, guck mal, du hast die und die und die und die Sünde, das bedeutet nicht, dass man unbedingt bestraft werden muss oder werden wird. Aber was hast du an dem Tag, an dem Ort, zu dieser Zeit gemacht? Warum hast du es gemacht? Hast du denn nicht mitbekommen? Das ist Haram. Also diese detaillierte, diese Auseinandersetzung, das ist ein Zeichen, dass man bestraft wird. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns gar nicht erst mit uns die Abrechnung macht, dass wir, sobald wir auferstehen, einen Schluck aus dem Kauthar trinken und sofort ins Paradies kommen. Möge Allah uns das erlauben, möge Allah uns dazu leiten, dass wir die Sünden bereuen und die guten Taten nach den Sünden begehen. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.